Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis und Dr. Burak Yildirim.
Eigentlich müsste ja diese Folge heute Spiel dich frei heißen, aber wir haben vielleicht doch beide was dagegen. Hallo, hallo lieber Burak, grüß dich.
Hallo Mike, grüß dich.
Ach, wie schön. Videogames, unser Lieblingsthema. Also ich weiß nicht, ob du so ein harter Zocker bist oder warst früher. Da bin ich mal sehr gespannt, was du zu erzählen hast mit deiner Vergangenheit als Supergamer und was es mit deiner mentalen Gesundheit gemacht hat. Aber es gibt ganz interessante, naja, Erkenntnisse, die teilweise neu, teilweise auch alt sind. Aber es war auf jeden Fall so spannend, dass wir beide gesagt haben, lass uns doch mal übers Zocken reden.
Ja.
Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob du auch so ein Nintendo whatever
Plazy.
Plazy. Ich glaube, im Fußballgeschäft ist, glaube ich, Plazy, oder?
Ja.
Ja.
Da gibt es eigene Koffer, Rollkoffer. Ja.
Rollkoffer.
Ja, das ist unglaublich. Da kostet ein Koffer mehrere tausend Euro. Da kommt nur die Plazy rein. Mit Konsole.
Ja?
Ja, da kann ich gleich ein bisschen was zu erzählen.
Boah, da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt bin ich on fire. Erzähl uns aber erstmal was über deinen Mental Health Moment der Woche. Bin ich sehr gespannt.
Ja, der war dahingehend toll, weil mich jemand angerufen hat. Könnte auch sein, dass die Person zuhört. Wenn du dich angesprochen fühlst, grüße ich dich hiermit, weil du hast mir den Mental Health Moment der Woche beschert. Und zwar hat mir die Person mitgeteilt, erstmal unspektakulär, dass sie sich selbstständig gemacht hätte. Mhm. Und ich meine, du kennst das ja. Wir werden ja meistens alle so ein bisschen in das Angestelltentum hineingeboren und irgendwann fasst man so den Entschluss, waghalsig, wahnsinnig wie man ist. Man macht sich selbstständig und deshalb feiere ich das grundsätzlich. Aber er hat es folgendermaßen formuliert und deshalb hat mich das nochmal so richtig getriggert mental. Nämlich, er sagte, ja, ich muss dir was erzählen, ich habe den Quadranten gewechselt.
Okay.
Und dann wusste ich natürlich relativ schnell, wo wir sind.
Ja.
Nämlich bei einem meiner Lieblingsbücher, die kann ich es ja kurz zeigen, nämlich der Cashflow-Quadrant.
Okay.
Von Robert Kiyosaki. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher und eines der Bücher, was mich am meisten inspiriert und im Grunde auch zur Tat hat schreiten lassen. Und das Schöne ist, in diesem Cashflow-Quadranten geht es im Grunde um vier Quadranten, wie der Name es im Grunde schon sagt. Nämlich einmal den Bereich Angestellter, Selbstständiger, dann Geschäftsinhaber oder Unternehmer und Investor. Und das Schöne ist, wenn man dieses Buch liest und die Quadranten versteht, und deshalb möchte ich auch gerne so ein bisschen die aktuelle Verknüpfung, weil es gibt ja wieder irre Diskussionen um die Aussage von Lars Klingbeil hinsichtlich, wir müssen die Steuern erhöhen, vor allen Dingen auch die Steuern der Vermögenden etc. Und wenn man das Buch liest und diesen Quadranten versteht, dann weiß man eigentlich erst, was wir in Deutschland für ein absolutes Steuerparadies haben. Das Problem ist natürlich nicht, wenn man in einem Quadranten operiert, nämlich im Quadranten des Angestellten. Weil in dem Quadranten wird man geschröpft. Und deshalb fand ich die Formulierung sensationell und dass er letztendlich für sich gedanklich sich auch in diesem Quadranten bewegt. Und das hat mich einfach sehr, sehr gefreut, vor allem, weil er den Schritt auch gemacht hat und gewagt hat, weil er einfach einen guten Job hat, sicheren Job hat, ein super Netzwerk. Aber wie es halt bei den meisten ja so ist, die versuchen dann das Netzwerk dann irgendwann auch für sich umzusetzen und für die eigenen Zwecke und vor allen Dingen auch für die eigene Verwirklichung zu nutzen. Und deshalb hat mich das sehr gefreut. Ich gratuliere ihm, wie gesagt, wenn er zuhören sollte und er weiß mit Sicherheit, dass er gemeint ist. Alles, alles Gute, viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie du dir das für dich und deine Familie vorstellst.
Boah, okay, dann weiß ich, was für ein Buch ich mir zu bestellen habe. Und Guck mal, in welchem Quadranten dann ich dann nächste Woche bin.
Ja, ich habe es geschafft. Das war tatsächlich mein Ziel, als ich das Buch gelesen habe, war ich Angestellter. Und ich habe gesagt, ich möchte zeitgleich in jedem Quadranten sein. Also Angestellter, selbstständig, Geschäftsinhaber, also in dem Fall Praxisinhaber.
Und Investor.
Und Investor.
Geil.
Und das habe ich geschafft.
Boah, das war ein Tausender.
Und habe dann den ersten Quadranten dann gelöscht. Das war Angestellter. Also ist spannend, sehr spannend. Also wirklich, gerade auch, deshalb muss ich immer schmunzeln, wenn ich, egal ob das jetzt von der SPD ist oder Linke oder wer auch immer, wenn die dann sagen, ja, wir müssen an die Steuern, weil das Gemeine an dieser Formulierung ist, und das wissen die Politiker auch, es geht den Leuten an den Geldbeutel, die am wenigsten haben. Und das ist einfach leider für die meisten unverständlich. Ich gucke mir ja da die Kommentare manchmal an bei Insta, ob das jetzt so ein Tagesschaubericht ist oder irgendein anderes Revolver-Kanal. Und da steht dann immer das Gleiche. Die Leute schreiben immer das Gleiche. Ja, die Reichen müssen mehr bezahlen. Und das Schlimme ist, die Reichen zahlen ja schon die meisten Steuern, kumuliert. So, aber die Reichen, wenn die irgendwann merken, hör mal zu, ihr wollt uns ja immer mehr an Fraß, obwohl wir schon am meisten Steuern zahlen, dann nutzen wir den Cashflow-Quadranten und nutzen das Steuerparadies Deutschland. Da aber unsere Politiker, wie es ja nun mal so ist, auf Steuereinnahmen angewiesen sind, weil sonst gibt es keine Kohle, ist dann derjenige betroffen, der ohnehin schon am meisten abgibt, gemessen am Einkommen. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Deshalb kann ich für viele im Rahmen auch dieser aktuellen Steuerdebatte das Buch wärmstens empfehlen, Robert Kiyosaki, der Cashflow-Quadrant.
So, jetzt wird Amazon gesprengt. Das genau. Kann ich sagen.
Wie war denn bei dir die Steuerwoche?
Bei mir war die Steuerwoche leider nicht ganz so. Nein, es war ein trauriger Moment, muss ich sagen. Ich hatte keinen guten Moment. Mhm. Kennst du solche Momente, wo man auch so auf eine Nachricht kriegt und du denkst so, ach du Scheiße, eine Geschichte, die du nicht glauben kannst, die du nicht glauben willst, die dich traurig macht, die dich nachdenklich macht, alles zusammen.
Ja.
Das ist mir passiert. Ich bin auch immer noch nicht so richtig klar, wie ich damit umgehen soll. Also ich muss da auch immer noch drüber nachdenken. Mich erlangte eine Nachricht von einer Frau, die ich irgendwann in den 90ern, späten 90ern kennengelernt habe, mit der ich irgendwie kurz zusammen war. Hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber ich habe sie irgendwie immer noch so in guter Erinnerung gehabt. Und hatten über Facebook ab und zu mal, ich bin kaum noch bei Facebook, was ist irgendwie für alte Leute, das will ich nicht sein, deshalb bin ich da nicht mehr. Und irgendwie guckte ich dann doch mal rein und kam, da war eine Nachricht von ihr. Und da stand dann irgendwie nur so, ja, lieber Mike, ich hoffe, dir geht's gut. Vielleicht kannst du diesen Link in deinem Netzwerk verbreiten. Und dann dachte ich mir so, okay, solche Nachrichten habe ich immer mal. Und klicke drauf und sehe, es geht um sie. Und da hat eine Freundin geschrieben, dass gesammelt wird über irgendwie Donation, irgendeine Donate-Plattform. Mhm. Diese Summe, die da gesammelt war zu dem Zeitpunkt, vor zwei Tagen oder drei Tagen, waren 18.000 Euro irgendwas. Und dachte ich mir so, okay, was? Und dann wurde ihre Geschichte erzählt. Also eine Freundin erzählte die Geschichte dieser Frau. Und die war unfassbar. So, dass sie vor 2000, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, also irgendwie 2012 oder irgendwie sowas um den Dreh, oder war es 2019, hatte sie stille Herzinfarkte. Daraus resultierte eine
Muskelentzündung?
Ja. Nein, Herzinfluenz.
Wie heißt das?
Genau,
ja.
Herzinfluenz. Und das bekam sie aber irgendwie in den Griff und eines Tages, kurze Zeit später, ist sie in ihrem Laden, in ihrer in einem Angeladen umgekippt, Schlaganfall. Dann kam der Notarzt und noch im Notarztwagen gleich der zweite Schlaganfall. Und das war alles so dramatisch, dass eben ein Teil der Schädeldecke weggenommen werden musste, weil der Druck einfach zu groß war. Die wurde aufbewahrt und es war dann so, dass der Teil der Schädeldecke abhanden gekommen ist. Also musste ein künstliches Teil eingebaut werden. Und da hat sie wahnsinnige Schmerzen. Und davon abgesehen ist sie auch noch halbseitig gelähmt. So in unserem Alter. Und kann nicht ohne, also die Krankenkassen, du kennst das Problem, stufen sie zu niedrig ein in der Pflegestufe. Und das bedeutet, dass sie schlecht versorgt ist, würde gerne einfach das Haus oder die Wohnung mal verlassen. Und kann das nicht. Dann wird also jetzt für eine Therapie gesammelt, für ein Auto gesammelt, das behindertengerecht ist, dass sie irgendwie die Wohnung verlassen kann und so weiter und so fort. Also dieser ganzen Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht. Und da dachte ich mir so, das ist so eine von den Geschichten, die man nicht glauben kann.
Ja, und nicht, auch nicht glauben will.
Ne? Und auch nicht glauben will. Und ich muss mir jetzt tatsächlich wirklich mal gut überlegen, wie ich damit umgehe, was ich da mache. Also, dass ich da was mache, ist klar. Aber die Frage ist, was ich da mache. Und da suche ich gerade so für mich einen Weg. Und natürlich, klar, wenn man dann so eine Erfahrung macht dann oder sowas hört, dann kommen natürlich so Gedanken wie, Mann, ey, ich genieße jeden Tag und diese ganzen Plattitüden, die man alle kennt. Aber also das Bewusstsein wird ein anderes und muss auch ein anderes werden. Aber ich struggle da im Moment und muss mal gucken, wie ich da so mit umgehe. Aber eine heftige Geschichte, wie ich finde.
Ja. Ja, leider.
Ja.
Ja, auch nur als gute Wünschen. Und,
ja.
Und das Geld wird in erster Linie jetzt für pflegerische Dinge gesammelt oder geht es nochmal um einen Eingriff? Weißt du das?
Es geht vorwiegend darum, eine besondere Therapieform zu bezahlen. Die kostet alleine irgendwie um die 7.000-8.000 Euro plus dann nochmal ein Fahrzeug, das so konstruiert ist, so behindertengerecht, dass sie sich selbst ein Stück weit mehr versorgen kann. Darum geht es auch. So. Im Moment frisst die Pflege mehr oder weniger ihr ganzes Erspartes auf. So, ne? Das ist so, wie so oft. Und natürlich, klar, wird man versuchen, sie in eine andere Pflegestufe zu bekommen. Was in Deutschland ja scheinbar immer noch ein Problem darstellt. Die richtige Einstufung in die richtige Pflegestufe. Ja, das war mein nicht so erfreulicher Mental Health Moment der Woche, aber dann vielleicht dann doch auch ganz gut. Und das erdet auf jeden Fall. Was man von dem einen oder anderen nicht so richtig, um mal die Kurve ein bisschen zu kriegen, ja, nicht so richtig erwarten kann, Kurve gekriegt insofern, als dass das Thema Gaming ein Thema ist, das so spielerisch daherkommt, das aber eins ist, was uns ganz schön stresst und ganz schön belastet. Und nicht nur die, die es betrifft, sondern einfach auch das gesamte Umfeld. Und wenn es dann zur Sucht wird, und das geht relativ schnell, und das sind ja ganze, wie soll ich sagen, Psychologen, die für die Gaming-Industrie arbeiten, um Jugendliche, Kinder, aber auch Erwachsene schön bei der Stange zu halten. Übrigens auch Leute, die für Serien und so weiter arbeiten, also für Netflix-Serien und so weiter, ist eine gewisse Psychologie oftmals dahinter. Das wusste ich lange Zeit gar nicht. Ich wusste nicht, dass die Welt so schlecht ist. Also ich wusste, dass sie manchmal schlecht ist, aber.
Wir haben eine schöne Folge über Suchtverhalten gemacht.
Das haben wir.
Da haben wir das auch schon mal beleuchtet. Ja, die Welt
auch schon mal beleuchtet, ja.
Die Welt ist so, wie wir sie uns gebaut haben.
Ja, wie wir es zulassen, liebe Freunde.
Ja.
Aber erzähl mir doch mal so deine, vielleicht fangen wir da mal an, Jeder von uns beiden, würde ich mal vermuten, hat eine kleine Gaming-Vergangenheit. Und die sieht wahrscheinlich jeweils anders aus. Also ich kann schon mal spoilern, ich war auf jeden Fall auch PlayStation.
Team PlayStation.
Team PlayStation, ja.
Ja, man muss halt sagen, so das gibt's ja noch im Museum, da kann man die, glaube ich, noch sehen oder bei dem einen oder anderen GameStop laden. Aber fing ja alles so mit Atari 2600 an und solchen Scherzen. Nee, aber dann, klar, PlayStation war ja fast schon Spiele-Revolution oder Konsolenrevolution. Und ich muss aber sagen, am meisten habe ich Zeit verbracht und teilweise wirklich sehr viel Zeit am stinknormalen Rechner, am stinknormalen PC. Und zwar, weil ich einfach ein riesen Fußballmanager-Fan war. und Bundesliga-Manager und dann kam später die FIFA-Fußballmanager und so weiter und ich war wirklich, also kann man auch, muss man so formulieren, ich war echt süchtig. Das Schöne war zu dem Zeitpunkt allerdings, dass ich selber unter anderem eben auch Fußball gespielt habe und Gott sei Dank auch auf einem etwas anspruchsvolleren Niveau, so dass ich auch gefordert war und einfach meine 4, 5, teilweise 6-mal die Woche Fußball hatte aktiv. Deshalb war meine Gaming-Zeit dadurch immer auch einfach reduziert. Aber die freie Zeit, die ich hatte, die habe ich dann wirklich vom Rechner verbracht und also wir haben teilweise, wenn dann ein spielfreies Wochenende war, habe ich mit dem einen oder anderen Kumpel, haben wir Freitagabend angefangen bis Sonntag durch, in kurzen Pausen. Also nur Essen, Trinken, Toilettengänge. Wow. Ja, teilweise wirklich. Also richtig, eigentlich könnte man sagen, fast schon Gaga. Deshalb kenne ich auf der einen Seite eben, ja, wie gesagt, kann man so formulieren wie ein Suchtverhalten, auf der anderen Seite aber auch die Disziplin, wenn es eben nicht möglich war, nicht zu spielen. Und dann wird man ja von seiner Vergangenheit spätestens dann eingeholt, wenn man selber Kinder hat und dann die Kinder natürlich irgendwann anfangen und sagen, hör mal, was ist denn mit Konsole, was ist mit Handyspielen? Also ich meine, das ist jetzt natürlich mittlerweile Handy- und iPad-Spiele oder Tablet-Spiele. Das ist ja jetzt eher so der Weg im Vergleich zu klassisch am Computer sitzen. Und ja, da merkt man eigentlich, was man teilweise mit sich selber für einen Schabernack getrieben hat und wie man versuchen muss, die Kinder mehr oder weniger auch zu handeln. Und das ist nicht ganz ganz so einfach, aber auch da gibt's gute Möglichkeiten, gute Tricks, die dann im Alltag ganz gut funktionieren. Und was hast du so gezockt früher?
Es gab eine Zeit, wo ich ja doch sehr aktiv beim Radio gearbeitet habe. Als Moderator, und da habe ich teilweise auch die Morningshow habe ich als Producer dann irgendwie noch begleitet. Und es war irgendwie ganz lustig, weil ich war vorher nie groß mit Gaming in Berührung gekommen. Und der Morningshow-Moderator, der kam irgendwann um die Ecke und ja, ich habe mir eine PlayStation gekauft, das ist immer ganz gut, wenn ich dann irgendwie morgens und nach der Morningshow nach Hause komme, um runterzukommen, damit ich schlafen kann, zocke ich eine Runde und dann ist alles gut. Dann dachte ich so, geil, das will ich auch. Mhm. Und dann gab es ein Spiel, das war so ein Adventure-Spiel, Baphomets Fluch.
Ja.
Und Baphomets Fluch fand ich, also ich war so also Team Adventure irgendwie, fand ich super. Und Baphomets Fluch, da musst du so eben so Aufgaben lösen. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir uns gegenseitig mal angerufen, wenn wir nicht weiterkamen.
Ja.
Und ich kann mich noch genau erinnern, ich saß irgendwie vor dieser PlayStation, spielte Baphomets Fluch und ich kam an so einer Ziege nicht vorbei. Jedes Mal, wenn ich an der vorbei wollte, hat die mich irgendwie auf die Hörner genommen und somit landete ich irgendwie, ich kam nicht dran vorbei. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja, sag mal, hast du irgendwie eine Idee, wie ich an diese Ziege vorbeikomme? Ich probiere das jetzt schon eine halbe Stunde und es geht nicht. Dann sagt er, ja, ist ganz einfach. Guck mal da in der Ecke, da liegt ein, so ein, da liegen Brötchen rum, die musst du aufsammeln, die Brötchen musst du der Ziege in den Strauch schmeißen, dann frisst die Ziege die Brötchen und während die Ziege die Brötchen frisst, kannst du dran vorbeilaufen.
Da haben wir doch. So
wie eigentlich idiotisch.
Eigentlich ein Klassiker.
Total. Aber weißt du, ich hing da erstmal schön eine halbe, dreiviertel Stunde und kam an dieser Ziege nicht vorbei. Und das hat mich süchtig gemacht. Also ich habe, nichts war für mich wichtiger, als auf den zweiten Teil von Baphomets Fluch zu warten, der dann irgendwann rauskam. Weil ich natürlich das irgendwann durchgespielt hatte und alle anderen Spiele fand ich jetzt irgendwie auch nicht so prickelnd. Naja, also da war ich schon ganz schön addicted und bis ich dann aber auch gemerkt habe, dass mir das irgendwie nicht so richtig gut tut. Weil mich hat es eben nicht runtergebracht, sondern eher hochgebracht und die Zeit, bis ich dann schlafen ging, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen, wurde eher länger als kürzer. Und als ich das dann mitgekriegt habe, ich gedacht, ja, tut mir leid, Leute, das ist mir einfach zu sick. Das war mal eine kurze, also es war so eine Phase von, ich würde mal sagen, einem halben Jahr. Dabei habe ich alles gegeben und dann war aber auch gut. Also ich hatte dann irgendwie nicht unbedingt mehr so das Verlangen, tiefer in die Süchte des Gaming-Prozesses einzusteigen. Ich weiß nicht, wie bei dir ist es ja so, du hast ja, das habe ich nicht verstanden, warum das so ein Fußballer-Ding ist, aber holen uns doch mal rein. Man ist ja bekannt, dass Fußballer, wenn die im Trainingslager sind oder gerade beim DFB hat man es ja oftmals in der Nationalmannschaft, dass die da irgendwie ganze, weiß ich nicht, Videogame-Bereiche aufbauen, wo die Spieler zocken. Das muss ja eine Subkultur sein, gerade bei Fußballspielern, nicht nur dort, sondern ich glaube, wir vorstellen, das ist dann eine Subkultur, die eine eigene Welt darstellt. In diese Welt bin ich nie eingestiegen, aber holen uns doch da mal rein.
Ja, die Welt ist, die gibt's, sind auch keine Legenden, sondern im Grunde, wenn du im Trainingslager bist, dann gibt's definitiv eine Spielecke. Also es gibt natürlich auch die Klassiker, ne? Also wirklich Tischtennisplatte und so weiter. Es gibt auch immer noch welche, die spielen dann Backgammon ganz normal als Brettspiel mit Würfel und Stein. Aber verpflichtend ist ganz klar, das muss organisiert sein. Einmal auch so ein bisschen für die Gemeinschaft, damit man auch gemeinsam an der Konsole spielt. Aber auch natürlich hat jeder Spieler oder die meisten Spieler auch ihre eigenen Konsolen mit dabei. Und wie ich es ja eingangs kurz gesagt habe, dafür gibt es dann auch wirklich spezielle Koffer. Also das heißt, und den Koffer vergessen die auch nicht. Also alles andere, so nach Motto, da kümmert sich bestimmt jemand drum, um die Fußballschuhe und so weiter und so fort. Aber dieser Gaming-Koffer, der ist schon fast heilig. Und das ist dann richtig mit eingebautem Bildschirm. Das heißt, du klappst den Koffer auf und dann ist alles schon vorbereitet. Da sind so Taschen für die Konsolen und so weiter. Also es ist wirklich High-End, das muss man ganz klar sagen und eben ganz, ganz wichtig und nicht nur im Trainingslager, sondern natürlich auch auf Auswärtsfahrten oder wenn man, was einige Bundesligisten mittlerweile auch geändert haben, dass man vor dem Heimspiel am Abend vorher ins Hotel geht. Also die meisten oder zumindest einige, die meisten kann man vielleicht nicht sagen, aber einige und wir haben es in Leverkusen unter den letzten Coaches, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, auch gemacht, dass man dann am Abend vorher nicht ins Hotel gegangen ist von einem Heimspiel, sondern dann jeder nach Hause. Aber bei Auswärtsspielen, meistens außer Auswärtsspiel 1. FC Köln, da hat man dann eben meistens eine Nacht vorher in der jeweiligen Stadt oder in der Nähe übernachtet und auch da durfte die Konsole nicht fehlen. Also das ist schon absolut wichtig und man muss natürlich auch sagen, es ist eine andere Form der Teamfähigkeit und auch der sozialen Kontakte innerhalb der Mannschaft, weil natürlich spielt man zusammen Fußball, dann gibt's auch noch mal ein paar Themen außerhalb des Fußballs, aber wenn die Jungs oder auch die Mädels selbstverständlich zusammenkommen oder online spielen von zu Hause aus oder von Zimmer zu Zimmer, also ne, also der eine ist in seinem Zimmer und so weiter und dann wird online gespielt. Das ist halt nochmal eine andere Welt, ne? Mit Kopfhörer, mit Mikro. Also das ist schon klassisch natürlich so Dinge wie Fortnite und so weiter. Und das ist schon, ja, das ist im Grunde nicht nur eine eigene Industrie für sich und die ja letztendlich, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, unterstützt wird, auch teilweise manipuliert wird, sondern letztendlich ist es auch, wenn man so will, fast eine andere Form der sozialen Bindung.
Also du würdest schon sagen, dass das eine Sucht ist, auch bei vielen dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du weißt ja, wie das ist, zwischen Sucht und Leidenschaft liegen manchmal sehr, sehr dünne Eisplatten oder schmaler Grat. Aber man muss schon sagen, wenn man dann auch teilweise sieht, wie schnell dann der ein oder andere verschwindet. Und ich kann das ja letztendlich auch nur von mir sagen. Also es gehört ja schon nicht nur Ausdauer und Sitzfleisch dazu, sondern eben auch wirklich eine intrinsische und auch vielleicht gehirntechnische Motivation, ein ganzes Wochenende durchzuspielen. Ne, und auch gar kein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Ne, jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, da hättest du echt andere Dinge machen können. Aber man muss halt dazu sagen, dadurch, dass ich zu meiner Zeit wirklich viel aktiv Fußball gespielt habe, viel draußen war und auch an den Wochenenden dann, wenn jemand gesagt hat, lass uns eine Runde Tennis spielen oder wir treffen uns auf dem Sandplatz und spielen Liebigstraße gegen Hartwigstraße, also wo es wirklich um Ehre, um Anerkennung, um Gebietsschutz ging und wir haben da Fußball drum gespielt, dann war ich natürlich auch da. Aber natürlich ist es so, wenn man auch die Zahlen sieht und du wirst bestimmt die ein oder andere eventuell vorbereitet haben, aber du hast mir ja im Vorfeld einen kleinen Trailer geschickt dazu und wenn man sich den anhört und da steht, ich glaube, also ich musste zweimal hinhören, dass in Deutschland 37 Millionen Menschen spielen. Also ich meine, wir sprechen von knapp der Hälfte der Bevölkerung. Mhm. Und wenn man da die ganz Kleinen und die ganz Alten eventuell mal rausrechnet, und wir haben ja teilweise altes Publikum, dann ist das natürlich schon gemünzt auf die Anzahl, die dann übrig bleibt, ist das eine sehr, sehr hohe Quote.
Das finde ich eben auch das Erschreckende. Also die Weltgesundheitsorganisation, WHO, hat das exzessive Spielen von Videospielen 2018 als psychische Erkrankung anerkannt.
Ja.
Bedeutet, nach dieser Definition liegt eine Computerspielsucht vor, wenn Gamerinnen und Gamer andere Interessen und tägliche Aktivitäten hinter dem Spielen zurückstellen, sie keine Kontrolle mehr über die Häufigkeit und Dauer des Spielens haben und wenn sie das exzessive Spielen fortsetzen, obwohl negative Konsequenzen drohen. Finde ich krass. Guck mal, wir sind jetzt 7 Jahre weiter. Und bevor ich mich mit dieser Folge heute beschäftigt habe, war mir nicht klar, dass die WHO das seit 2018 so einordnet, nämlich als psychische Erkrankung. Deshalb haben wir das Thema ja auch gewählt, weil es eben nicht nur erschreckende Zahlen sind, du sagst 37 Millionen oder 36 Millionen, das ist eine bedrohliche Zahl. Und wenn du jetzt gerade bei die Gamescom in Köln, wo du merkst, die Zahlen gehen andauernd weiter nach oben. Das ist ein Milliardengeschäft und ein Geschäft, von dem wir ausgehen, dass es einfach kein Ende nimmt. Im Gegenteil, es eher größer wird, weil der Wunsch, und darüber habe ich mich mit einem Psychologen mal unterhalten vor einiger Zeit, weil der Wunsch oder die Sehnsucht nach Zerstreuung, der sogenannten Zerstreuung, immer größer geworden ist. Also mehr schlechte Nachrichten, Menschen geht's schlechter, größerer Wunsch nach Zerstreuung. Ob das so vor dem Krieg, was mal Fernsehen gucken und heute ist es eher Gaming.
Ja, wir haben ja die letzte oder vermeintlich letzte Stufe, also es ist meiner Meinung nach die vorletzte, weil die letzte ist, die kann man sich jetzt noch nicht vorstellen, die werden wir aber erreichen, noch gar nicht erreicht haben, was für viele nochmal eine völlig andere Dimension des Gamings darstellen wird, nämlich, dass wir über beispielsweise Brillen Also ich meine, ob das jetzt die Meta-Brillen sind oder die Brille von Apple, dass wir ja im Grunde mehrdimensional schon in diese Räume eindringen können. Aber die letzte Stufe, die wird ja im Grunde so sein, dass wir über unseren Gehirn-Kortex mit dem Spiel verbunden sein werden. Also mit anderen Worten, wir werden aktiv, also gehirnaktiv, werden wir Mario Kart fahren. Also wir werden in diesem Kart gefühlt sitzen. Und wenn diese Stufe erreicht wird, und ich meine, meiner Meinung nach ist das nicht sehr weit. Also ich rede von den kommenden 5, von mir aus auch maximal 10 Jahren. Dann wird das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Welt eröffnen und nochmal viel, viel intensiver in den Bann ziehen. Und man muss sich ja einfach mal Folgendes vor Augen führen. Also ist der, also um einfach die Dimension dahinter zu verstehen. Weil wir reden noch von Fußballmanager, wir reden von Baphomets Fluch, wir reden von Indiana Jones, wir reden von Tetris. So, das sind, also das ist im Vergleich, ist das wie Mensch ärgere dich nicht zu dem, was wir heute haben. Das, was wir dann bekommen werden, ist nochmal eine ganz andere Thematik. Aber eins möchte ich einfach auch nochmal zahlentechnisch klar machen, wie groß die Industrie ist. Und wie groß natürlich auch das Interesse ist, so viele Gamer wie möglich auch zu elektrisieren. Es gibt eine Spielereihe, die heißt Grand Theft Auto, also GTA. Also jeder, der einigermaßen mit Spielen zu tun hat, kennt das. Es ist somit das erfolgreichste Computerspiel, was es gibt. Voraussichtlich nächstes Jahr, das wird immer ein bisschen verschoben, kommt GTA 6 auf den Markt. Die Entwicklung dieses Spiels war teurer als die Erbauung des Burj Khalifa in Dubai.
Boah.
Nochmal, die Entwicklung dieses Spiels. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Und das hört ja nicht auf. Also wenn GTA 6 auf den Markt kommt, dann dauert es ein paar Jahre, dann kommt GTA 7 auf den Markt und in der Zwischenzeit viele andere Spiele auch. Und es gibt übrigens eine ganz nette Anekdote, weil bei GTA-Neuerscheinungen, also jetzt kommt, wie gesagt, die sechste Variante auf den Markt und die ersten 5 GTA-Versionen, die erschienen sind, da kriegt jeder Fan, Mitarbeiter und Spieler von Manchester United eine Gänsehaut. Jedes Mal, wenn eines dieser Spiele auf den Markt kam, ist Manchester United englischer Meister geworden. So, jetzt sagen die natürlich, ja, GTA 6, 2026, also wird Manchester United in dieser Saison englischer Meister. Nur mal so nebenbei, einfach um auch da so die Zusammenhänge ein bisschen zu erzählen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man sich das vorstellt, und der Burj Khalifa ist ja jetzt kein Gebäude, was vor 50 Jahren gebaut wurde, ja, ne? Mit so den ersten paar Millionen Dollar beziehungsweise natürlich der Währung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern das ist ja schon ein Milliardenprojekt gewesen. Aber die Entwicklung von GTA 6 ist teurer gewesen als die Erbauung. So, und das sagt natürlich auch schon einiges über die Szene. Ne? Und wir haben ja die Gamescom aktuell in Köln gehabt. Wenn man da auch teilweise sieht, was da für eine Begeisterung, jetzt nicht nur anhand der Besucherzahlen, sondern die Leute verkleiden sich sogar für diesen Messegang. Und das ist
total,
natürlich,
ja,
es ist wirklich eine eigene Welt, aber eine sehr große.
Wir haben über die Auswirkungen gesprochen, wir haben aber auch so ein bisschen über das gesprochen, was die WHO sagt. Wir haben über den Faktor Psyche gesprochen. Was aber auch krass ist, es geht ja noch tiefer, also die möglichen weiteren Folgen des Zockens. Und da ist natürlich auch was für einen Orthopäden dabei.
Klar.
Schlafschwierigkeiten erstmal, also das blaue Licht des Handys oder des Monitors kann dazu führen, dass eben die Spielerinnen und Spieler schlechter schlafen. Also da ist das Stichwort das schlaffördernde Hormon Melatonin. das logischerweise dann auch blockiert wird, also die Freisetzung blockiert wird. Und die körperlichen Beschwerden, da musste ich sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Also, wir reden von Rückenschmerzen, Haltungsschäden. Klar, es gibt inzwischen auch schon ergonomisches Gaming-Equipment.
Ja.
Und das muss man sich mal reinziehen. Also Prävention vor dem Orthopäden, ist die Gaming-Industrie so clever geworden. Natürlich auch schlecht fürs Image dann, dass man da schon mal irgendwie was entwickelt. Vielleicht mit dem einen oder anderen Hersteller zusammen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss aber auch entwickelt werden. Die Entwicklungskosten müssen bezahlt werden. Aber ein Gamer müsste doch trotzdem nach wie vor für dich ein Riesenfeld sein.
Ist es ja.
Ja,
ist es. Ja, klar. Also ob das jetzt, wie gesagt, Handy-Gaming ist oder Tablet-Gaming bis hin zu Konsolen. Ich kenne jemanden, der ist Athletiktrainer für Gamer. Also mit anderen Worten, der trainiert mit denen Kraft, Ausdauer und so weiter, damit die so lange wie möglich im Gamingstuhl sitzen können. Und das ist ja die professionellen Gamer, also zum Beispiel auch die FIFA-Zocker, die können das ja maximal bis Anfang 30, maximal Mitte 30, fast im Grunde wie ein Fußballprofi, weil die danach körperlich fertig sind. Und tatsächlich ist es so, die brauchen Training, die brauchen Unterstützung, die brauchen Physiotherapie. Und die das jetzt nicht hauptberuflich machen, sondern eher eben in der Freizeit, aber teilweise in einer Stundenanzahl, von der man denken könnte, hey, das ist doch schon hauptberuflich, wenn du 40, 50, 60 Stunden an der Konsole sitzt. Das ist schon Hauptberuf, das ist Vollzeit.
Klar.
Die natürlich schon oft in der Praxis aufschlagen, keine Frage. Ne? Ob das dann Rücken, Nacken, Handgelenke natürlich. Und die dann natürlich vielleicht auch noch andere Fachgebiete aufsuchen, wie zum Beispiel Augen etc., die kriegen wir natürlich selten mit oder gar nicht. Aber das ist für uns letztendlich schon, sagen wir mal, arbeitsfüllend, das Thema. Gar keine Frage. Man muss aber natürlich bei dem, also auch bei den Studien und auch bei den gesundheitlichen Themen, ja halt immer auch voranschicken oder auch ergänzen, dass eben jetzt nicht das Spielen an sich das Problem ist, sondern wie wird gespielt, warum wird gespielt, was ist die Motivation und selbstverständlich, wie lange wird gespielt. Und es gibt auch beispielsweise sehr gute Studien über das Thema Gehirnplastizität, das heißt also Hand-Auge-Koordination und eine Verbesserung der OP-Fähigkeit bei Operateuren. Ja, also die mehr spielen, sind die besseren oder filigraneren Operateure. Wie gesagt, es gibt diese Studien. Ich kenne Operateure, die sind filigran, die sind top, die haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben ein Computerspiel angefasst. Aber gerade in der operativen Welt geht ja sehr viel Richtung minimalinvasive Eingriffe, das heißt kleine Eingriffe, kleine Schnitte, endoskopische Eingriffe, das heißt Kamera unterstützt. Und da brauchst du natürlich schon, wenn man sich das mal vorstellt, in der Hand hast du dein Besteck und auf dem Monitor siehst du eigentlich, wo du dich befindest. Also da können dann natürlich auch so Dinge wie ja Gaming sagen wir mal, eben auch zu möglichen Vorteilen führen.
Ich wusste nicht, dass zum Beispiel ein Profi, der bringt es bis zu 400 Tastenaktionen pro Minute. Also das, was du gerade eben angesprochen hast, nämlich hier Finger und weiß ich nicht, Sehnscheidenentzündung wahrscheinlich vorprogrammiert oder keine Ahnung, also wenn du da und in der Tat ist es auch so, dass viele Krankenkassen einfach auch mit Athletiktrainern zusammenarbeiten manchmal sogar,
ja,
die sich, genauso wie du sagst, nur damit beschäftigen. Das ist wirklich keine Marktlücke mehr, das ist ja schon eine Sparte,
ja,
die da bedient wird. Ich kannte das nur von professionellen Pokerspielern, die ja auch online spielen. Das ist eine andere Zockerei, oder auch Zockerei, aber eben komplett auf das Pokern reduziert oder fokussiert. Die professionellen Pokerspieler sind genauso. Die tun wahnsinnig viel für ihre Fitness. Wahnsinnig viel. Also es geht beim Essen los, Ernährungspläne und so weiter. Also so wie du sagst, das sind schon fast Profisportler in irgendeiner Form, die dann aber auch etwas tun müssen für ihren Körper, weil alles automatisch meist ersitzend stattfindet. Und da investieren sie sogar relativ viel, auch in Personal Trainer und so weiter. Das ist schon in der Tat so. Nur das hilft ja im Grunde genommen dann auch wiederum nicht, wenn du in dieser Welt drin bist. Und ich kenne den einen oder anderen, der in dieser Welt lebt und teilweise auch, die chatten ja dann auch miteinander und sprechen miteinander. Das geht ja auch dann eben online und tauschen sich aus. Das heißt, es bleibt dann, oder beziehungsweise es wird mehr und mehr eine Parallelwelt, weil das auch eine Community ist, die sich untereinander, der dann auch letztendlich kennt, die sich austauscht, aber eben nicht so, dass sie sagt, hey, komm mal, lass mal in der Kneipe treffen oder wo auch immer, sondern die sind dann unterwegs auch online in irgendwelchen Rooms und tauschen sich da aus. Und da ist es so, das habe ich dann irgendwann erfahren, dass sie sich nicht nur über das Gaming austauschen, sondern sie tauschen sich auch über die Alltagsprobleme aus. Das bedeutet, ob es Krankheiten sind, ob es Probleme, Beziehungsprobleme sind, ob es was auch immer, das wird alles in deren Welt ausgetauscht. Das ist wirklich eine Parallelwelt. Mir war das, und die riesengroß ist, mir war das so nicht bewusst. Und was natürlich dann auch zu einer Art von, das sagen Psychologen unisono, die sich damit lange beschäftigen, zu einer Art Vereinsamung fühlen. Das heißt, die Absurdität besteht darin, dass die glauben, sie sind gut aufgehoben, weil sie ja in einer Community sind, weil sie ja ganz viele Freunde haben und Gleichgesinnte. Aber es ist eine Scheinwelt. Sie ist nicht real. Und die haben dann eben meistens richtig Probleme, über ihre Dinge wirklich im 1:1 im Gegenüber ohne Bildschirm sich auszutauschen, sich mitzuteilen, weil sie es verlernt haben. Was das dann mit so einer Gesellschaft macht, und du sagst es nochmal, die Zahl ist ja Wahnsinn, also fast die Hälfte Deutschlands spielt. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass die Hälfte Deutschlands spielsüchtig ist, aber die Gefahr ist riesengroß.
Ja, und ich habe es ja versucht, so ein bisschen, es hört sich ja immer so manchmal an, als wäre ich so ein Zukunftsforscher, bin ich ja gar nicht. Ich versuche halt nur verschiedene Dinge so ein bisschen auch perspektivisch zu betrachten, ob es jetzt mit meinem Beruf zusammenhängt oder einfach nur mit meinen sonstigen Interessen. Aber du kannst dir ja wahrscheinlich vorstellen, man, das ist ja jetzt erstmal die Frage, darüber könnten wir auch eine Folge mal machen. Die Frage ist ja, was ist denn real? Was ist die Realität? Also viele sagen ja, dass in dem wir uns befinden, das ist eine Realität oder eine Welt unter den verschiedenen Parallelwelten. Aber spätestens, wenn wir, egal jetzt in welcher Form, ob das so eine Art Plug-and-Play sein wird, also mit anderen Worten, wir haben wirklich hinten am Kopf oder an der Seite haben wir Zugänge, mit denen wir uns dann in das Spiel hinein katapultieren, oder ob es dann über eine andere Ebene gehen wird. Aber in dem Moment, wo wir die Spielwelt betreten, ist ja die Frage gestattet, will man da jemals wieder raus? Also ich sag mal, wenn du jetzt Legend of Zelda spielst, ne, auch ein Klassiker, aber immer wieder neu aufgerollt, gibt auch eine aktuelle Version. Und du läufst da mit dem Schwert durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob man dann zurück will. Und deshalb ist die Frage, also ich würde zurück wollen, übrigens, ich kann es schon mal für mich spoilern, ich will zurück. Ja. Aber wenn man sich im wahrsten Sinne des Wortes seine eigenen Welten kreieren kann, dann werden meiner Meinung nach aus 37 Millionen auch schnell 62 und 70. Weil es, man kann sich ja sein eigenes Glück basteln und seine Emotionen bedienen, Frustbewältigung in einer völlig anderen Dimension. Und deshalb sind wir meiner Meinung nach, du hast es eben gesagt, Gaming Disorder ist eine von der WHO anerkannte psychische Erkrankung. Ich denke, wir sind quasi erst am Anfang dieser Entwicklung, obwohl die Zahlen schon sehr beeindruckend sind. Und umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, auch zumindest in der einen Realität, in der wir beide uns gerade auch befinden und der ein oder andere uns zuhört, dass man auch in dieser Realität seine Fluchtmittel hat, seine Örtchen hat, seine Menschen hat. Weil wenn alles nur noch digital läuft, da, ich glaube, dafür sind wir gar nicht so gemacht. Wir können uns das aneignen, wir können das akzeptieren und uns da auch zurechtfinden. Aber wir sind tatsächlich immer noch aus Fleisch und Blut. Wir brauchen auch den habituellen Kontakt. Wir wollen einfach, ja, wir wollen beieinander sein, wir wollen beieinander sitzen. Und das nur auf der digitalen und virtuellen Ebene, damit hätte ich dann schon einfach ein Problem und ein Störgefühl. Und da würde ich mich einfach auch nicht sehen. Das muss man ganz klar so sagen. Mal so eine Haube aufsetzen und für 3 Stunden in Nizza in einem Café sitzen virtuell. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, aber mich im Grunde eigentlich nur abstöpseln nach dem Motto, ich muss mal kurz Pipi, weil das muss ich ja dann immer noch eigentlich mehr oder weniger in der realen Welt oder in der einen realen Welt. Das wäre mir dann schon irgendwo zu wenig und auch zu gefährlich. Weil wie will man da zurückfinden?
Ist sowieso schwierig, weil ich glaube, die Trennung ist gar nicht mehr so richtig festzustellen oder die Übergänge sind fließend zwischen Realität und Gamification. Aber es ist ja auch so, dass das Gaming eingesetzt wird als spielerisches Element für alle möglichen Dinge. Es ist ja nicht so, dass die Zockerei im Keller stattfindet, in den Kinderzimmern und vor den Bildschirmen, die süchtig machen, sondern Gamification ist ja letztendlich einfach auch was immer wieder auch eingesetzt wird, um Menschen zu motivieren.
Ja. Ja, und auch zu belohnen.
Und auch
ist ja
zu belohnen.
Eine wunderbare Möglichkeit, das Belohnungssystem zu aktivieren. Deshalb kann man es ja auch, wenn man so will, auch therapeutisch nutzen.
So wird es auch gehandhabt und das finde ich ganz spannend. War mir auch, ja, weiß ich nicht, also man hört davon, aber das war mir nicht so klar, dass es so tief in unserer Gesellschaft schon verankert ist. Aber genau das, was du sagst, also sprich Thema E-Sports zum Beispiel, das läuft alles unter Serious Games, also wo man versucht beispielsweise Verhaltensänderungen anzustoßen, Wissen zu vermitteln oder die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, wie zum Beispiel Umweltschutz und auch Nachhaltigkeit zu lenken. Und dann gibt es digitale Spiele für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, mit denen sie das richtige Verhalten in Notfällen, zum Beispiel bei Beatmung von Neugeborenen oder Bluttransfusionen, trainieren können. Games, die zum Beispiel Krebs- oder Diabetes-erkrankten Menschen Informationen vermitteln. Spiele, die zu einer gesunden Lebensweise und Fitness anregen und dann auch wieder Games. Und jetzt wird's ganz, ganz crazy. Games, die helfen, Depressionen besser zu stehen. Also das heißt, die Gaming-Industrie ist eigentlich so gut organisiert, dass sie sich selbst heilt oder versucht zumindest und beziehungsweise Menschen, die im Game sind, auch im Game zu halten, weil es wird ja auch Hilfe angeboten. Das, finde ich, ist dann schon etwas, was für mein Dafürhalten schon wieder pathologisch ist.
Mögen die Spiele beginnen.
Ja, oder?
Ja.
Ja. Mögen die Spiele beginnen. Ja, ich glaube, wir haben viel reingeholt in die Welt der Spiele. Und haben vielleicht eine ein oder andere Anregung geben können und vielleicht einfach auch ein wenig dazu beitragen können, hoffentlich, mal genau hinzugucken, wo fängt die Spielerei an und wo hört das Spiel auf und wo ist es vielleicht auch ganz gut, dann mal einfach ganz verrückt einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen, einen Spaziergang zu machen, mit Menschen zu sprechen, Menschen zu besuchen, auch mal spontan, so Oldschool-Dinge, die man so macht. Lieber Burak, ich danke dir für heute. Und wir kümmern uns in der nächsten Folge um Pause vor Videospielen, vor Stress, vor
allem
Gedanken, vor allem. Mach mal Pause. Ich bin sehr gespannt, was uns zum Thema Pause einfällt.
Vielen Dank. Tolles Thema, das du dir auch heute wieder ausgedacht und vorgeschlagen hast. Und, wünsche ein schönes Wochenende. Dir natürlich auch, mein Lieber.
Und dir auch.
Bis
dir auch, dir
nächste
auch.
Woche.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.